Du kannst abends ewig nach dem richtigen Film oder der richtigen Serie suchen. Oder wir erzählen dir eine Geschichte über einen Jungen. Sagen wir, er lebt unter einer Treppe. Er kann zaubern und geht in eine Schule für Hexerei und Zauberei. Dort kämpft er gegen einen Mann ohne Nase. Überhaupt passieren dort wilde Dinge. Erst glaubt ihm niemand, bis es dann doch alle tun. Verbring deine Zeit sinnvoll mit HBO Max. Streame Geschichten wie Harry Potter, A Knight of the Seven Kingdoms, Superman und vielen mehr. Ab jetzt. HBO Max.
Hier ist der Rohdiamant Norman Harras, die Zukunft des deutschen Wrestlings. Und ihr hört Catch Club.
Oh my God!
Oh. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Catch Clubs hier in neulich in Japan. Wir sind in den Flieger gestiegen gestern. Genauer gesagt nach Osaka in die Idian Arena und haben uns angeguckt New Japan, Power Struggle, Super Junior, Tag League 2023, das Finale. Aber das habe ich natürlich nicht alleine gemacht, sondern mit der Außenstelle im Catch Club, mit der einen der drei Außenstellen aus NRW, aus Köln, der Drew.
Hallo, einen wunderschönen guten Tag, beziehungsweise guten Morgen.
Ja, wir nehmen für Catch-Club-Verhältnisse ungewöhnlich früh auf, wobei wir beide haben das schon mal gemacht.
Ja, stimmt.
Wir haben nämlich den 5. November, 10.56 Uhr und die Show fand gestern statt. Ja, es ist die letzte Showform, also die letzte große Showform, ich habe das Wort vergessen. For Wrestle Kingdom.
For Wrestle Kingdom, genau.
Man hat jetzt noch eine größere Amerika-Show mit einer interessanten Card. Und ja, jetzt kommt halt noch die egale Tech-Team.
Ja, stimmt. Das hat mich total verdrängt, dass die ja auch noch ansteht.
Die fängt an am 20. November.
Okay, aber es gibt noch keine Teilnehmer, oder?
Nein. Fängt an am 20. November und hört auf am 10. Dezember.
Ja, also fast einen Monat.
Ja, und genau. Und was ich halt sehr schön finde, ist, man ist sich bewusst, dass das halt absolut scheißegal ist.
Ja.
Das siehst du nämlich auch an den Hallen. Kurokun Hall, Yokohama Budokan. Die Osaka Professional Gym 2, also die Halle von gestern, aber wahrscheinlich die kleinere. Genau, und dann ist ja auch schon Wrestle Kingdom am 4. Januar. Und ich habe offiziell Urlaub an dem Tag.
Das ist geil.
Das ist sehr gut. Und ja. Die Show ging los mit einem Pre-Show-Match. Frontier Zone, hast du das gesehen?
Leider nicht, aber nicht mit Absicht, weil ich wusste halt, die Show fängt um 9 an. Und ich wusste, die Show fängt um 9 an und hab dann halt erst um 9 angemacht und hab dann auf Twitter zufällig gesehen, oh scheiße, da ist ein Pre-Show-Match gewesen und hab das dann leider verpasst und es aber dann auch leider nicht nachgeholt.
Also, das Pre-Show-Match war sehr interessant, das macht New Japan ja öfters.
Ja, mittlerweile zumindest. Das ist genau. So eine neue 2023-Erfindung auf jeden Fall.
Genau, man nennt das Ganze Frontier Zone und lädt sich immer Leute, das macht man jetzt zum zweiten oder dritten Mal, lädt sich Leute von anderen Ligen ein. Das letztens waren es, glaube ich, Leute von Freedoms und All Japan.
Ja, genau. Schon war das von Freedom, Dragon Libra und sowas.
Genau, und jetzt hatten wir sich Leute von Dragon Gate eingeladen.
Ja.
Das war ein Six-Man-Tag-Match. Auf der einen Seite stand Oleg Boltin, Yusuke, Reisuke Taguchi, The DKC, DKC, genau. Sie trafen auf Mochizuki Jr., Strong Machine J und Yoshiki Kato. Leider nicht gesehen, aber ich find's cool, dass man sowas macht.
Ja, find ich auch geil.
Vor allem, dass New Japan auch die Zeichen der Zeit kennt, dass man sowas mal machen kann.
Ja.
Ja, und dann ging es halt los. Wir werden halt die Undercard-Matches, da war halt quasi nichts Großes. Da werden wir mal so durchgehen, aber es war jetzt auch nichts mega Krasses, ne? Wir haben auf jeden Fall als erstes Match ein Tag Team Match, das United Empire, bestehend aus Callum Newman und Jeff Cobb, trafen auf Oscar Leube und Yuto Nakajima. Was sagst du?
Ja, aber ein nettes kleines Opening, ging ja jetzt auch nicht sonderlich lang mit 4 Minuten. Das war ja ganz gut. Man hat dann wenigstens die Undercard ein bisschen kurz gehalten, weil man ja 10 Matches auf der Card hatte.
Genau.
Und ich mag die Dynamik, die die Newman und Cobb hatten. Newman gefällt mir auch ganz gut. Ist ja so ein bisschen von Will Ospreay dann ins United Empire und nach New Japan geholt worden. Und ja, mochte die beiden eigentlich ganz, ganz, ganz gerne zusammen. Und durch das Ende hat man ja da so ein bisschen angedeutet, dass das vielleicht so ein Ding ist, was in Zukunft man nochmal ein bisschen weiterfahren kann, sodass Nakajima dann der ist, der nicht so ganz zufrieden war mit dem Ding und dass man das vielleicht dann irgendwann nochmal backrunnen kann, wenn die beiden Young Lions ein bisschen weiter sind in ihrer Entwicklung.
Ja, ich glaube, dass die beiden irgendwann gegeneinander zusammen irgendwas machen, Oscar und Nakajima, das wird halt klar sein.
Ja, denke ich auch. Das haben wir ja sogar im Kommentar ein bisschen erwähnt, dass die beiden, je nachdem wie das Teilnehmerfeld aussehen, vielleicht sogar in der World Tag League starten könnten. Glaube ich zumindest die für dieses Jahr noch nicht dran, aber you never know. Dadurch, dass halt schon dass man ja mittlerweile auch auf den Trichter gekommen ist, dass man die Leute, die für Wrestle Kingdom schon ein Match haben, nicht mehr in dieses Turnier packt, kann es durchaus sein, dass man dann vielleicht ein paar Spots braucht, die man füllt. So hat man es ja auch hier bei der Junior Tag League gemacht. Ich habe mich erst gewundert, da gedacht so, warum ist denn die Rumo nicht da drin? Und dann halt Titan wird eingeflogen, um halt mit Bushi zu teamen als LRJ. Also macht ja Sinn, weil die Rumo bei der Show schon ein Match hat hier.
Genau.
Und dass man das haben wir ja aber früher nicht gemacht. Früher hat man dann gesagt, okay, Naito und Okada treffen bei Wrestle Kingdom aufeinander halt vor 10 Jahren. Sie sind halt trotzdem noch in der Tag League und du weißt halt, okay, die gewinnen das Ding nicht. Das gab's das ja auch schon alles.
Ja, das gab's auch alles, aber so ist doch gut, weil so. Weil es ist ja auch ein egales Turnier. Es ist jetzt kein Best of Super Juniors oder kein.
Ja, natürlich.
Oder kein G1. Da kannst du das machen, weißt du, wenn du jetzt guckst, von den Heavyweights. In Okada wird nicht drin sein, vermutlich Naito wird nicht drin sein, kein Sanada, kein Naito, kein Sanada, kein Okada, kein Ospreay, ich sag mal, kein Moxley, kein David Finlay. Also du hast es schon so 6-7 Leute, sprich, du hast schon 2-3 Team-Spots quasi frei.
Ja, genau.
Und das ist halt eigentlich eine gute Sache und da kannst du dann meineswegen auch Oscar und Nakajima reinwerfen. Lass die ein Match gewinnen oder so.
Ja, yeah, genau.
Und gut ist. Und so Newman und Cobb, das ist ein Team, das sehe ich da sicherlich.
Ja, weiß ich, vielleicht eher Newman, vielleicht eher Cobb und Hinare.
Ja, Cobb und Hinare, genau. Das war sehr, sehr, es war okay, es konnte man gut gucken und dann ging es auch schon weiter. Four-Way Tag Team Match, quasi alle mit 4 Teams aus der Junior Tag League.
Genau, quasi die Teams, die relevanten Teams, die es nicht ins Finale geschafft haben.
Genau, wir hatten El Desperado und Master Wato. Can they coexist? Trafen auf die Bullet Club War Dogs, Clark Connors und Driller Maloney.
Genau, sind ja auch die Junior Heavyweight Tag Team Champions.
Genau, TMDK, Kosei Fujiton, Robbie Eagles und Musashi und Jo. Das war anständig für die 5,5 Minuten. Jeder durfte mal flippen, jeder durfte mal was machen.
Hätte jetzt auch tatsächlich gedacht, dass das länger geht als 5 Minuten, aber hier bei Cage Match steht 5 Minuten nur, krass. Man hat dann irgendwie noch, ich glaube, das hat Chris Schall zumindest am Kommentar gesagt, dass das vorher gar nicht so klar war, man hat es aber dann gesagt, dass das Match dann auch keine normalen Tag-Rules sind, sondern Tornado-Rules, also alle sind im Ring.
Genau.
Alle Kinder dürfen. Das macht dann bei so einer kurzen Messer natürlich auch Sinn, weil sonst hat ja niemand genug Zeit. Ich fand das ganz cool gemacht. Natürlich diese Story, du hast gerade schon erwähnt, so ein bisschen mit Master Wato und El Desperado Can They Coexist. Wato will ihm das T-Shirt reichen, der Esperado nimmt es ja jetzt an. Kann man machen. Ist für mich aber Quatsch, weil A, sie haben dieses Match gewonnen und sie haben in der Tag League dann auch 10 Punkte geholt. Dann funktioniert dieses Kenny Coexist irgendwie auch nicht mehr.
Ja, das
wenn sie halt quasi bis zum Ende des Turniers waren sie halt das Team mit den meisten Punkten und haben dann nur noch gegen Ende es dann nicht ins Finale geschafft.
Ja, das Ding ist aber, ich kann es verstehen, aber ich glaube, dieses Can They Coexist, das kannst du trotzdem irgendwo spielen, weil Desperado, allein dadurch, dass der eine Maske hat, siehst du ihm ja keine Mimik an.
Ja.
Und der wirkt ja auch einfach so ihm gegenüber dann, auch so als sie das Match gewonnen haben, Watto wollte den Handshake und Desperado macht's halt so Orange Cassidy mäßig. Mit einer schlappen Hand tippt er ihn an, so.
Ja.
Und so dieses, ja, du, ist okay, lass mich in Ruhe.
Also, man kann was Gutes draus machen, indem man sagt, okay, eigentlich haben wir gar keinen Bock aufeinander, aber sind trotzdem sehr erfolgreich. Wenn wir uns jetzt irgendwie zusammenraufen und ein richtiges Team machen, dann können wir was reißen oder so.
Genau, und aber Desperado hat ja was anderes vor.
Genau, das war, ich habe nämlich dann auch gedacht, okay, Desperado haben jetzt halt das Match gewonnen. Dann gibt's vielleicht ein Freeway um die Junior Titles bei, um die Junior Tag Titles bei Wrestle Kingdom, aber Desperado hat dann jetzt ja doch was anderes zu tun.
Genau, eigentlich gesagt, das Match war okay.
Ja, ich mochte das Finish, wo Robbie Eagles irgendwen, ich weiß gerade gar nicht, wer es war, ich glaube, es war Musashi oder so, im Ron Miller Special hatte. Und dann durch die Tornado Rules halt ausgenutzt worden sind und dann Desperado das genutzt hat, aber um jemand anderen zu pinnen, mit so einem Ghetto-Klatsch einzurollen.
Ja, und das war haben, schon...
Das war cool, die haben dann quasi abgestaubt, weil der Pin dann schneller war als der Tap-Out.
Mhm.
Das war ganz cool gemacht.
Auf jeden Fall. Und, ja, nee, das war schon cool. Ja. Genau. Und dann ging's weiter. Six-Man Tag Team Match. Die Intergalactic Jet-Setters, Kevin Knight und Kushida. Teamten zusammen mit Tama Tonga. Ganz komisches Team. Ja. Und sie trafen auf. Sie trafen auf Dingsies, wie heißen sie? LIJ, Bushi, Shingo und Titan. Ja, das war okay. Man muss dazu sagen, eine Woche vorher hat Shingo Tama Tonga in 27 Minuten den Never-Title abgenommen.
Genau.
Und ja. Tama Tonga hat dann auch das Match entschieden. Ich glaube, gegen Bushi oder Titan war es.
Wahrscheinlich Bushi.
Bushi und, ja. Ob wir da nochmal ein Rematch sehen gegen Shingo, ich hoffe nicht. Weil.
Ich hoffe auch nicht, aber durch den Sieg von Tonga ist es natürlich möglich.
Ja.
Aber Shingo hat ja erstmal Trent Barretta bei, beim Lone Star-Dings da.
Beim Lonestar Shootout, genau.
Genau, gegen Trent, also Trent Barretta wird den Titel ja sowieso nicht gewinnen, aber also ich hoffe, dass man für Shingo Takagi was anderes im Petto hat für Wrestle Kingdom als fucking Tama Tonga. Dieses Never-Title-Booking irgendwie ist auch so komisch. Finlay hat den Titel gewonnen, dann haben irgendwie alle gedacht, es gibt dann jetzt halt das Finlay gegen El Fantasmo Rematch bei Wrestle Kingdom. Dann hat Finlay den Titel an Tama Tonga gedroppt. Tama Tonga hat den Titel sofort wieder an Shingo gedroppt. So richtig, irgendwie wirkt das alles so ein bisschen planlos, so was so den Never-Title angeht.
Ja.
Alles ein bisschen sehr weird. Aber mal gucken, vielleicht hat man noch eine Idee. So, der Never-Title auch vielleicht so der Titel so mit dem größten Downfall irgendwie so über die letzten Jahre.
Ja, komplett.
Ist ja auch so ein bisschen eigentlich der, das hat ja auch Chris Charlton am Kommentar gesagt und Rocky Romero sagt es auch, ist eigentlich immer so ein bisschen so der BMF-Titel gewesen, so. So der Titel für die Hardhitter, für die Leute, die halt sich gerne prügeln und sowas halt und ja, dann kam dann Finlay dazwischen, Tama Tonga und also ein Bums. Diese ganze Kacke da mit Carl Anderson. Alter, kam alles ein bisschen strange.
Komplett. Also das war wirklich ein bisschen strange. Und, naja.
Da gab es noch ein Match in der Undercard.
Genau. Ein Match in der Undercard. Und zwar Tetsuya Naito und Yuta Tsuji, L.I.J. trafen auf die Just Five Guys, Sanada und Yuya Uemura. Und ja, das war ganz anständig.
Das war in Ordnung, so als Abschluss quasi für die Undercard war das in Ordnung. Hier merkst du aber auch irgendwie wieder so, also Sanada gegen Naito, das wird halt von der Story drumherum getragen und diese Preload-Matches sind eigentlich vollkommen egal.
Ja.
Das Einzige, was ich jetzt noch im Kopf habe von dem Match tatsächlich ist, also es war soweit in Ordnung, das Einzige, was ich aber dann im Kopf habe, war das Finish, wo dann halt Yuta Tsuji Uemura quasi einfach weggespeert hat.
Aber der hat ihn ja fast durchtrennt, ey.
Ja, mit der Spear, die mittlerweile auch den Namen hat, das ist nämlich der Gene Blaster.
Genau.
Und am Kommentar hat Chris Charlton auch hier seinen neuen Kollegen gefragt, ja, welcher Nickname ist geil? Oder Robbie Eakes hat er, glaube ich, sogar gefragt, der dann später im Kommentar war. Welcher Nickname ist geiler? Gene Blast oder Storm Heat?
Heatstorm.
Heatstorm, genau so. Welcher Nickname ist geiler? Und ja, aber das da war dann nochmal ein wildes Ding, da auch ganz gut, dass dann halt die Entscheidung quasi zwischen den nicht beiden Leuten, die im Wrestle Kingdom Main Event gefallen ist. Uemura ist ja. Bitte?
Sorry, sag du?
Ja, Uemura ist ja so auch zurückgekehrt von seiner Exkursion dann als Heatstorm während der letzten Tour, dann als Part von Just Five Guys, als quasi als letzter von der Young Lion Charge da.
Ja.
Der ist so ein bisschen außen vor, weil er gehört ja nicht zu den Raver Free Musketeers, das sind ja nur die anderen drei.
Ja.
Der Glückliche.
Sei froh, vielleicht gewinnt er wenigstens was.
Ja, mal schauen. Und, aber ja. Also vielleicht sehen wir ja auch, könnte ich mir vorstellen, Yuta Tsuji gegen Uemura dann beim Singles Match Wrestle Kingdom.
Das wäre cool.
Ja.
Das wäre echt cool. Ja. Also ich muss immer über Naito lachen mit seiner dummen Tüte.
Ja, statt dem Koffer hat er halt den Bag.
Ja, und das ist schon sehr witzig.
Ich find's halt auch geil. Ganz kurz, sorry.
Ja, alles gut.
Ich find's halt auch geil. Vorher gab's diesen scheiß Koffer. Alle beschweren sich dann, wie unnötig dieser Koffer ist. Und was macht Naito? Der sagt dann, ja, es gab ja immer einen Koffer, also will ich einen Koffer haben. Und dann holt sich dann die Tüte, weil es keinen Koffer gibt.
Das ist halt auch Naito.
Ja, natürlich.
Und, genau, das ist halt Naito. Und, ja. Genau, das ist halt Naito, aber wo du es gerade sagtest. Neuer Kommentator-Kollege. Walker Stewart ist ja jetzt Kommentator für New Japan, der Englische neben Chris Charlton, weil Kevin Kelly ja jetzt dauerhaft bei AEW ist.
Ja, er hat wohl auch gesagt, dass seine Frau, mit der er seit über 20 Jahren verheiratet ist, halt mal so gefragt hat, ob er es vielleicht schafft, ein bisschen öfter zu Hause zu sein.
Bei Kevin Kelly, oder?
Ja.
Ja.
Und dass er dann halt jetzt... Also von den größeren Shows holt man vielleicht immer noch, wobei der neue Dude gesagt hat, dass er wohl auch bei Wrestling Kingdom am Start sein wird.
Ganz ehrlich, ich finde die neuen auch deutlich angenehmer. Strigger hat es halt ganz schön gesagt. Strigger sagte, vielleicht hören endlich mal die Tropes am Kommentar auf.
Ja.
Weil Kevin Kelly hatte ja vom zum Ende so ganz viele Tropes. Er hat sich über alles lustig gemacht, hatte eine Obsession für Oscar, die ich nicht verstanden habe.
Ja, auch so ein bisschen random halten. Also ich find's cool, dass er ihn mag, aber der hat ihn ja quasi schon so richtig gefeiert.
Ne, der war ja auch so 5 Meter vor Stalking. Also,
ja.
Guck mal, Chris Charlton, Oscar ist da und dann noch, ja, es war so ein bisschen over the top und ich muss sagen, ich hab den neuen Kollegen da gestern das erste Mal gehört, ich war am Anfang so, ja, weiß ich nicht. Und dann war ich aber, ey, der hat eine angenehme Stimme, er ist sehr sachlich.
Ja.
Und ich mochte das Zusammenspiel zwischen ihm und Charlton tatsächlich.
Ja, das hat mir auch gefallen. Das war ja auch.
Bei Charlton bei einem Kevin Kelly, wie Kevin Kelly halt ist, teilweise auch untergegangen ist und auch manchmal das Gefühl hatte, gut, der weiß zwar was, aber der ist eigentlich nur da, um zu übersetzen.
Ja.
Wenn du weißt, was ich meine.
Ja, das ist richtig.
Ne, und jetzt hast du das Gefühl gar nicht gehabt, meines Erachtens, weil,
ja, jetzt ist es halt ein bisschen so, Chris Charlton war halt der Nebenkommentar zu Kevin Kelly und jetzt ist halt Chris Charlton so ein bisschen der Hauptkommentator.
Genau.
Und war gut, weil der Typ ist halt auch ein verkackter Nerd, der weiß halt einfach unfassbar viel auf.
Das ist so krass, was der alles weiß, ey. Und, ja, und ich finde halt, das ist jetzt beides so auf Augenhöhe zwischen den beiden.
Ja.
Und dass du da auch einen Robbie Eagles dabei hattest, das war auch ganz witzig manchmal.
Ja, der hat ganz gut gepasst eigentlich.
Ja, und, ja, weil ich auch sehr lustig fand, die hatten dann, wobei kommen wir gleich drauf zu. Genau, nee, ich wollte nur den, die Meinung zum Kommentator von dir wissen. Aber ich finde den gut, ich finde es gut, dass man es geändert hat. Also ja, klar, liegt auch einfach am Privaten von Dings, aber man hätte dann natürlich auch eine schlechtere Wahl treffen können und so hast du da auf jeden Fall Glück gehabt.
Ja, finde ich ganz gut. Der hat ja, glaube ich, auch die US-Shows mit Vader Scott gemacht.
Genau.
Und, ja, warum denn dann nicht?
Nö, wie gesagt, finde ich gut.
Ja. Was dann aber nicht so gut, was dann nicht so gut war, war dann das, womit es weiterging.
Ah, Hilfe, ja. Das war nämlich Singles Match. David Finlay traf auf Tangaloa. Zack, die Scheiße. Ich zitiere unseren Freund Morbo. Match fährt's.
Ah, also bei Cage Match hat das Ding 4,92 als Bewertung. Ja, mehr war es dementsprechend auch nicht.
Nee, also, das war schon wirklich nicht gut und, ja.
Tangaloa in Singles Match in Katastrophe. Und, ja, klar, das ist jetzt diese Fehde, die sich quasi schon das ganze Jahr zieht. Nämlich, David Finlay, der halt, quasi das komplette GOD aus dem Bullet Club geworfen hat und den Bullet Club an sich gerissen hat. Und jetzt gegen die einzelnen Member da halt fädet.
Genau.
Was halt irgendwie auch weird ist, weil er hat ja schon gegen Tama Tonga den Never-Title verloren.
Ja,
und dann denken könnte,
und alles.
Genau, wo man dann denken könnte, okay, jetzt ist der ganze Blues vorbei, weil ELP hat er ja auch besiegt um den Never-Title, also verteidigt den Never-Title gegen ihn. Und, ja, geht dann halt noch weiter. Ich hoffe, bei Wrestle Kingdom gibt es dann Finlay gegen Jado. Weil Finlay bei Wrestle Kingdom ja auch was anderes zu tun hat, da hat er sich wieder reingesiegt, der kleine Ficker.
Ja, das ist auch noch so ein Thema, Mann.
Ja, da müssen wir später noch drüber sprechen.
Ja, aber über das Match müssen wir nicht mehr reden. Finlay hat gewonnen, fertig.
Ja.
Worüber wir aber reden müssen, ist das nächste Ding.
Oh ja.
Great O'Carn traf auf Jon Moxley und das Match endete nach einer Minute im Double Countout.
War so lustig, ey.
Beim Entrance von Mox kam Mox rein und Dings. Was ich auch nicht verstanden habe, das heißt ja, sobald der drin ist, wird das ja direkt angeläutet.
Ja.
Weil er quasi ja beim Entrance rausgeschmissen hatte, wenn ich es richtig im Sinn habe.
Ja, genau.
Und dann direkt Double Countout nach einer Minute, okay, viel Spaß.
Und ja, dann also what the fuck?
Mox so, ey du, so geht das nicht. Und, wir machen Falls Count Anywhere in Osaka.
Ja.
Ging's ab 15 Minuten.
Dann ging's ab, was ich sehr geil fand, die haben dann, also als Mox ja das dann gecallt hat, ging er direkt aus dem Ring, O'Carn war aus dem Ring. Die haben kein einziges Mal den Ring betreten mehr.
Nee.
Und ich fand's einfach geil, dass das Match, das hatte so gefühlt so 3-4 Stufen. Erst war das so ein Brawl, wo es durch die Crowd ging. Dann haben die angefangen, sich irgendwann einfach zu choken. Alter. Gegenseitig. Mox hat sich dann auch Schere genommen, hat ein Stück von dem Zopf vom O'Carn abgeschnitten.
Das war Heat-Move, ey.
Dann auf einmal haben sie angefangen, dass daraus ein Underground-MMA-Kampf geworden ist, wo sie sich angefangen mit Strikes und mit Kicks zu verprügeln. Das war einfach 15 oder knapp 15 Minuten einfach eine geile Prügelei quer durch die Halle. Mit allem. Mox hat dann natürlich relativ schnell angefangen zu bluten, weil es ist halt Jon Moxley. Dann haben die sich...
Frage. Da stelle ich mir wirklich die Frage mit seiner Bluterei. Bladet der sich, weil er da Bock drauf hat? Oder ist das jetzt... Also, Ich find's halt auffällig oft.
Ja.
Und es kann mir doch keiner erzählen, dass das okay ist, also gesund ist. Da,
ja.
Ich mach mir da irgendwie eine Art Sorgen, muss ich sagen. Ich find's irgendwie, ja, weiß ich nicht.
Ich kann's auch nicht so ganz verstehen, weil, also guck mal, es gibt ja Wrestler, wo man, durchaus Wrestler, wo man sagt, okay, die fahren halt diese Hardcore-Schiene, weil sie halt normal nicht mehr wresteln können oder sowas halt, weil sie vielleicht körperlich oder skilltechnisch eingeschränkt sind, dass sie halt nicht mehr normal wresteln können, deswegen wird halt dieses Hardcore-Gebrawl draus gemacht. Was aber ja Moxley überhaupt nicht nötig hat, weil er ja immer noch einer der besten Wrestler der Welt ist. Ja, und so ja durchaus auch normale Matches wirken kann.
Ja, ja, und es gibt ja auch Wrestler, die so eine dünne Haut haben in der Stirn. Sobald du die anpackst, fangen die an zu bluten. Aber wird bei ihm ja nicht der Fall sein.
Nee, glaube ich auch nicht. Und ich denke, das ist einfach die persönliche Präferenz, dass er halt darauf Bock hat.
Ja, das Ding ist, ich will da jetzt auch keinen Kontext rausziehen, aber ich habe das Gefühl, dass das erst so krass angefangen hat, als der wiederkam von seiner Recovery.
Das glaube ich auch, da habe ich nämlich letztens auch drüber nachgedacht. Ich will auch überhaupt nicht sich zu viel reininterpretieren, aber mein Gedanke war, dass das, also er war ja, ne, das ist ja bekannt, nennen wir es auch beim Namen, er war ja, er hat das ja auch offen gesagt, er hatte ja einen Entzug, weil er halt alkoholabhängig war.
Genau.
Und dass das jetzt so ein bisschen vielleicht sein, wie drücke ich das jetzt aus, ohne dass es halt irgendwie schlecht klingt, aber dass das so ein bisschen sein Suchtausgleich ist jetzt irgendwie.
Ja, weil er sagte ja auch in seiner Promo, als er wiederkam, da, deswegen denke ich dran, er sagte ja jetzt nämlich auch, ja gut, ich trinke jetzt kein Alkohol mehr, ich trinke jetzt Blut.
Ja, dass das so ein bisschen halt sein Ausgleich ist, so ein bisschen halt, ich trinke keinen Alkohol mehr, was ja auch gut ist, aber ich brauche irgendwie so einen anderen Ausgleich jetzt irgendwie dafür und deswegen lebe ich das jetzt auch durch diese exzessive Gewalt, durch dieses viele Bluten und sowas halt. Also, ja. Ich bin ehrlich, dieser Gedankengang kam mir auch, wo du es an... Ich hab irgendwie versucht, das dann irgendwie anzusprechen, dass es halt verpackt wird, ohne dass es halt jetzt irgendwie scheiße klingt.
Ja, ich habe mich auch bei dem Gedanken ein bisschen geschämt, aber...
Aber ja, also mir kam der Gedanke auch, also ich halte es nicht für unwahrscheinlich, dass es vielleicht damit zusammenhängt irgendwie.
Mhm.
Und, naja, nichtsdestotrotz hat man uns ja trotzdem einen geilen Fight geliefert.
Ey, komplett, das war nur ein Gedanke, den ich gestern dann nochmal hatte, so.
Ja.
Weil bei AEW blutet der auch bei fast schon bei irgendwelchen Jobber-Matches.
Ja, ist so, das ist ein random Six-Man-Tag-Team-Match mit dem BCC und der blutet.
Ja, und deswegen, ja, aber das Match, das war so geil und du hast ja auch alles gesagt, das Choken, dann dieses Zopf abschneiden und mit der Guardrail sich beschmeißen und draufwerfen und großteils alles in den Zuschauer rein.
Ja, ich glaube, da hätte auch keiner mit gerechnet. Man hätte jetzt gedacht, okay, die machen jetzt halt ein anständiges, ein normales Match. Vielleicht wäre das sogar auch diese 14 Minuten gegangen. Aber halt dann so ein normales Single-Special zwischen den beiden, also so normal wie halt ein Moxley gegen Red O'Connor-Match sein kann.
Ja, ja.
Und dann sind die ja halt vollkommen eskaliert, ne?
Das Ding ist, das war aber auch wichtig, auch für den Okan.
Ja.
Weil Okan konnte dadurch auch glänzen.
Also man hat gemerkt, dass der durchaus solche Matches halt machen kann.
Ja.
Dass er vielleicht auch damit so ein bisschen, er ist ja auch generell ein guter Wrestler und ich würde sagen, von den Leuten, die in den letzten 4-5 Jahren aus der Exkursion wiedergekommen sind, ist er mit schon einer der besten von der Entwicklung.
Jo.
Der sich auch am besten angefühlt hat. Ich meine, gut, jetzt diese ganzen Raver, Free Musketeers und Umori, die kannst du ja noch nicht bewerten, die sind ja alle dieses Jahr jetzt wiedergekommen quasi.
Genau.
Beziehungsweise Renderita ist, glaube ich, sogar schon letztes Jahr, Ende letzten Jahres wiedergekommen.
Ja.
Was macht der überhaupt? Der war der einzige von denen, der nicht auf der Karte war, aber naja.
Naja, ist ein anderes Thema.
Ja, genau. Aber dass er so ein bisschen, man kann natürlich sagen, hätte dieser Wandel von diesem, vom Great Okan, von dem Ringer zu diesem Mongolen überhaupt sein müssen, aber er hat sich am besten reingefunden, er hat auch was Gutes aus dem Gimmick gemacht, finde ich. Und ist schon so, also so, was so die Midcard angeht, schon so einer der Top-Leute, die man halt nicht so außen vor lassen sollte vom Great Okan, finde ich.
Komplett.
Und hat dann durchaus gezeigt, dass er auch so ein bisschen in diese härtere Schiene gehen kann. Jetzt nicht so Full-Deathmatch, wie das dann manchmal El Desperado macht oder sowas, aber dass er durchaus auch so Brawling kann, so ein bisschen Hardcore-Kram machen kann. Und hat einfach da gezeigt, dass er ein bisschen diverser ist dann als ein Großteil der anderen Wrestler im Roster.
Ja.
Und das hat halt instant einfach gut funktioniert gegen Moxie und ich fand das richtig geil.
Komplett.
Vielleicht sogar das zweitbeste Match der Show, Fragezeichen?
Wenn ich gucke, ja, würde ich mitgehen.
Ja, schon irgendwie, ne?
Ja, doch, würde ich mitgehen, auf jeden Fall.
Hat also eine Menge Spaß gemacht und Okan hat es ja auch so ein bisschen gesagt, wenn er gewinnt gegen Moxley, dann will er halt zu AEW kommen und MJF in den World Title herausfordern. Wo ich sage, so, der hat sowieso gefühlt irgendwie an jeder Ecke gerade einen Challenger parat, dann hätte der Great Okan jetzt auch nichts ausgemacht. Klar, der hätte jetzt gegen Moxley nicht gewonnen. Aber wenn man jetzt gesagt hätte, für irgendeine New Japan US Show, dann ist halt der Great Okan vor Ort. Dann mach halt Great Okan gegen MJF, warum denn halt nicht?
Ja.
Und der hat ja sowieso seine Affinität mit USA und vor allem sowas wie Las Vegas oder sowas halt, also
das Social Media Game von dem Mann, ich würde gerne Japanisch können.
Ja.
Beziehungsweise und, ich würde gerne ihn lesen können, sagen wir mal so. Ihr ja. Als Menschen.
Ja. Und ja, also eine geile Personalie. Ja, Moxie hat dann wenig überraschend gewonnen. Den würden wir wahrscheinlich dann im späteren Evolvement der Show, wenn es so Richtung Wrestle Kingdom geht, bei New Japan auch nochmal zu sehen bekommen. Das hat sich ja mehr oder weniger angedeutet. Das ist ja auch schon semi-offiziell.
Genau.
Und aber da reden wir dann ein bisschen später auch nochmal drüber, auf jeden Fall.
Yes.
Ja, und dann ging's weiter mit Never Openweight Six-Man Tag Team Title Match. Chaos, Kazuchika Okada und Tomohiro Ishii und Hiroshi Tanahashi trafen auf die TMDK, Mikey Nichols, Shane Hayes und Zack Sabre Jr. Das war gut. Das hat eine bessere Bewertung als das False Count Anywhere Match, fand ich jetzt nicht so.
Nee, da würde ich das False Count Anywhere Match schon höher schicken. Also es war nicht schlecht, aber ich glaube bei dem Match, also es war jetzt auch nicht so herausragend. Ich würde bei dem Match, ich glaube sogar einen Punkt runtergehen, so eine 7,5.
Ja. Das Problem ist, ich fand's irgendwie, sie haben kein Ende gefunden.
Ja.
Ich fand's mit 16 Minuten, ich fand's, es hat sich dann auch am Ende ein bisschen gezogen.
Ja, das stimmt. Die Schlussphase war noch ganz gut, wo dann halt so Nichols und Hayes so ein bisschen aufgeräumt haben. Die Sache ist ja, Zack hat ja mit all diesen Leuten eine Geschichte.
Oh.
Vor allem mit Tama und mit Tanahashi. Genau, mit Tanahashi und Ishii, so, das wollte ich sagen. Ja, mit Okada natürlich auch. Und vor allem zum Beispiel so jemand wie Ishii und Zack, die waren so auf dem Ring, wenn du das halt siehst, das ist gut, das ist ja auch nicht schlecht, aber das fühlt sich so ein bisschen an wie, ja, wir spielen jetzt nur noch unsere Greatest Hits halt ab gegeneinander.
Du musst auch sagen, dass ein Ishii auch nicht mehr so, also Ishii, der hat jetzt in den letzten 2-3 Jahren auch wirklich konstant abgebaut.
Ja, das ist nicht mehr der Wrestler, der halt so krass abgeliefert hat, 2013, 14, 15, 16, so um den Dreh, ne?
Doch, 17, 18 ja auch noch.
Ja, auch noch teilweise, genau. Das ist halt logisch, der Kerl ist halt auch schon 47, ne? Man muss halt sagen, der hatte halt seinen guten Run, Workrate-Matches, hatte der ja auch relativ spät in seiner Karriere, quasi in seinen späten 30ern.
Ja.
Späten 30ern, Anfang 40ern quasi. Und jetzt baut der halt logischerweise ab, ne? Das ist halt, das ist halt logisch.
Bei ihm nicht verwunderlich.
Natürlich, ist halt irgendwann auch klar. Ich meine, auf Tanahashi kannst du mehr oder weniger auch dasselbe sagen, nur noch einen Ticken schlimmer.
Ja.
Der hat halt immerhin noch seine neuen Sleeves.
Ey, das sieht aus.
Ja, also, und,
da muss ich sagen.
Ja, sag.
Zu den Sleeves, vor allem, die sind ja nicht nur so über die Arme gestülpt, sondern der hat hier wirklich so halb angezogen, bedecken ja auch so ein bisschen die Schulterblätter. Ich hab's gesehen und war so, ey, ganz ehrlich, wäre das um eine Brust rum zu? Wäre das so ein Fashion-Trend aus den Mid-2000ern, die irgendwelche Teenie-Mädels getragen hätten?
Ja. So. Es ist wahr, ich kann nichts dagegen sagen. Ne? Tja, also,
Fashion-Icon Tanahashi, ey.
Aber Fashion-Icon für jede Generation und für jedes, und für jeden Stil.
Ah, der Mann.
Wann Hiroshi Tanahashi Emo-Fight?
Ich glaube, das fühlt er nicht.
Ich glaube, das fühlt er nicht. Da ist dann die Grenze.
Weißt du, wo ich ihn sehen würde?
Hiroshi Tanahashi macht Steve Tyler Tribute.
Ja, genau. Aber bei Tanahashi und Zack ist es ja auch dasselbe. Da ist es auch so, dann nur noch so, ja, wir machen unsere Greatest Hits, wir wissen, was funktioniert. Das Ergebnis war dann relativ klar, zumindest für mich. Tanahashi rollt halt Zack ein. Also bauen wir wahrscheinlich Tanahashi gegen Zack auf für Wrestle Kingdom.
Ganz finde ich gut, weil Tanahashi braucht ein großes Match bei Wrestle Kingdom.
Ja, richtig.
Zack ist der perfekte Gegner und du hast den World TV-Title als Vehikel.
Ja, das heißt, das Ding wird keine 20 Minuten gehen.
Sprich, das geht maximal 15, sagen wir mal, in den 12, 13 Minuten und fein für alle. Das wird ein solides Match für die 10, 12 Minuten. Alles cool. Genau.
Ja, ist richtig. Frage, wird Tana dann den Titel gewinnen?
Glaub ich.
Ich denke auch, weil das ist ja dann noch quasi ein Jahr, ist dann die ein Jahre Titelregentschaft von Zack.
Genau. Nee, der wird den Titel gewinnen und wird das sein letzter Title Run sein und dann wird er den abgeben an einen Jüngeren hoffentlich.
Ja,
so wie der Titel mal gedacht war.
So wie der Titel mal gedacht war und erste Champions dann Zack selber, Junior und Hiroshi Tanahashi. Also, ich find's geil, was Zack aus dem Titel gemacht hat. Ich find das mega gut. Und ist okay für Tanahashi. Dann Frage, wird Tanahashi irgendwann überhaupt mal retiren? Wird er nächstes Jahr retiren? Also, nein, nächstes Jahr glaube ich noch nicht, aber.
Ich weiß halt nicht, ob der retiren wird. Das Problem ist bei Tanahashi, der 46.
Also für japanische Verhältnisse hat er noch 10 Jahre.
Ja, ja. Das Ding ist halt, dass
er... Wie lange wrestelt der überhaupt?
Der wrestelt schon 24
99. Jahre. Ah, krass.
24 Jahre wrestelt der.
Na, wild.
Auch seine Trainer, auch wild. Fujinami, Sasaki und Muto.
Ja. Er ist auch, glaube ich... Also Muto hat ja dieses Jahr sein Retirement gehabt und er hat ja den Tokyo Dome ausverkauft.
Ja.
Oder den Tokyo Dome halt befüllt. Ja, doch, war ja, glaube ich, sogar auch ausverkauft oder relativ nah dran, ne?
Also, nee, war nicht.
Ja, also worauf ich eigentlich hinaus will, ist, Mutos Retirement Show war im Tokyo Dome. Und Tanahashi ist wahrscheinlich der einzige Wrestler, also aus der aktuellen Generation, der noch halt aktiv ist, dessen Retirement Show auch dort stattfinden könnte. Also, nennen wir einen anderen Wrestler, der jetzt noch aktiv ist und retiren würde, der halt eine Retirement-Show im Tokio-Dome kriegen würde. Wahrscheinlich keiner.
Okada.
Ja, Okada, aber bis Okada retired, das dauert ja wahrscheinlich noch 15, 20 Jahre.
Naja, ja, aber nee, es ist Tanahashi, ganz klar.
Ja, das ist so der Einzige, der halt, da denke ich, noch rankommen würde. Also, der dann auch easy wahrscheinlich nochmal den Tokio-Dome ausverkaufen oder dann halt bespielen könnte. Also, ich glaube nicht mal Naito würde das machen. Schaffen.
Naito ist ja eh,
Naito ist eh der faulste Wrestler der Welt. Wenn er irgendwann sagt, ich mach mal ein Retirement-Match, dann wird das wahrscheinlich gegen Oleg Bolton sein oder sowas, damit er in 6 Minuten gewinnen kann.
In Shinjuku-Face.
Ja, genau. das ist auch so eine Frage. Wer retired vorher? Tanahashi oder Naito? Wer ist vorher im Arsch?
Beide zusammen.
Wenn Naito schlau ist und nicht faul wäre, genau, dann machen sie Double Retirement im Tokyo Dome, damit Naito auch den Tokyo Dome vollkriegt.
Meinst du, Ogawa-Style oder was?
Ja, yeah, genau.
Wenn Dings retired, Muto, retire ich direkt mit?
Ja, yeah, genau. Damit ich auch den Tokyo Dome kriege. Aber ganz ehrlich, gegen wen wäre denn ein Tanahashi Retirement-Match? Kann ja auch nur gegen Okada sein, oder?
Müsste Okada sein, ganz klar.
Und Naito dann gegen Bushi oder so.
Naito gegen... Boah, Naito finde ich tatsächlich sehr schwierig.
Ja, ich könnte es auch jetzt gar nicht aber, beurteilen. Ja, wahrscheinlich.
Ja, das wäre... Das sind ja Sachen, über die wir uns noch keine Gedanken machen müssen.
Das ist richtig.
Naito ist ja auch schon 41. Mann.
Ja, ja.
Ja, wobei, weißt du, gegen wen Naito sein Retirement-Match machen würde? Gegen Shinsuke.
Stimmt. Ja, stimmt.
Ich sehe es gerade nämlich. Das wäre nämlich sehr gut.
Nehme ich.
Und, ja.
Sehr gut, haben wir das auch geklärt.
Haben wir das auch geklärt, wunderbar. Die Tantiemen an uns, danke New Japan. Siehst du, wir reden darüber mehr als über das Match, was man machen könnte irgendwann und mit wem und was. Ja. Was aber viel wichtiger ist, wie gesagt, genau, dann wird es wahrscheinlich auf Tanahashi gegen Zack selber hinauslaufen.
Ja, gehe ich mal von aus.
Alle gingen dann raus, Okada war noch im Ring und dann wird's dunkel.
Yo.
Und dann wird ein Video eingespielt.
In der Sekunde, als es dunkel wurde, konnte wahrscheinlich sich auch jeder denken, was jetzt passieren wird. Ja. Und das war trotzdem geil.
Und dann war so, hello Okada. Ja, Bryan Danielson mit
ich fand's auch so geil, dass er erst so seitlich sich gedreht hat. Dann hat er sich gedreht, dann hat man erstmal diesen fetten Verband da um sein Auge gesehen.
Alter. Haben die dem einfach das Gesicht gebrochen oder was?
Es ist ja Orbital Bone, das ist ja, glaube ich, dann irgendwie der obere Augenhöhlenknochen oder irgendwie sowas ist das ja, glaube ich.
Genau.
Ist aber übrigens legit nicht passiert im Match gegen Okada.
Aha.
Sondern in dem Match, den Samstag vorher bei Collision gegen Andrade.
So.
Ist es passiert und also man hat es dann jetzt halt in der Storyline gemacht, dass es halt Okada schuld war, so, oder beziehungsweise die Rainmaker Orange Punch Kombi, um halt die Story weiter zu stricken.
Mhm. Ja, gut. Dann geht's ja. Aber ja, also.
Ja, Danielson muss halt ein bisschen aufpassen, der ist sehr verletzungsanfällig in letzter Zeit.
Ja, aber bei dem Stil kein Wunder. Deswegen kannst du die WWE auch nicht blamen, dass sie gesagt haben, der wrestelt nicht bei uns.
Ja, es macht schon Sinn. Unter dem Aspekt ist es auch gar nicht so verkehrt, glaube ich, wenn Danielson sagt, ab nächsten Jahr bin ich nicht mehr Vollzeit da.
Das Problem ist, dann ist der vielleicht noch dreimal im Jahr da, dann macht der aber trotzdem dreimal Match of the Year und macht sich dreimal kaputt. Weißt du, das ist ja...
Ja, es ist richtig. Ich habe einen sehr schönen Tweet gelesen von Joseph Montesilio, schaut dann an der Stelle. Der hat dann gesagt, ist jetzt Okada gegen den Danielson mit dem verletzten Auge. Danielson soll sich mal ein paar Morishima-Tapes angucken. Danielson gegen Morishima-Tapes.
Ja.
Und, worauf du ja eigentlich hinaus wolltest, wir kriegen Okada gegen Danielson 2 im Tokyo Dome, let's go.
Alter, das wird so geil, ey.
Richtig fett, ne, also, das war ja das, was man schon so ein bisschen gemutmaßt hat, was man ja auch ein bisschen gehofft hat. Weil, man darf ja eins nicht vergessen, Okada hat zwar, dann jetzt zwar mehr oder weniger das zweite Mal im K-Fab, aber wir gehen jetzt einfach mal vom K-Fab aus. Okada hat quasi zweimal Danielson verletzt. Also nicht verletzt, aber Danielson hat sich zweimal verletzt, wo Okada involviert war.
Ja.
Und, aber Danielson ist ja trotzdem derjenige, der Okada besiegt hat.
Das ist halt das Lustige.
Und das ist halt das, was halt so ein bisschen vielleicht auch auf Okada sitzt.
Ja.
Er hat ja auch gesagt in der Promo, das, was ja dann Chris Charlton übersetzt hat, ein Auge für ein Auge, einen Arm für einen Arm. Weil der Danielson auch in dem Video gesagt hat, ich werde deinen Arm so sehr brechen, dass du nie wieder den Rainmaker machen kannst.
Das wäre so geil. Ja, ja.
Ich fand die auch sehr geil. So,
ja, ja, ich besieg dich trotzdem mit dem Rainmaker.
Genau. Und das war halt dann so ein geiler Punkt. Auge für ein Auge, Arm für ein Arm. Könnte doch mal eine ganze, also durch diese ganzen Verletzungsgeschichten und was da halt passiert war, also diese Story, die sich quasi von selbst erzählt, könnte das doch mal eine richtig geile Dynamik einfach werden, eine neue Dynamik zwischen den beiden, als das erste Match.
Komplett, das muss auch. Ich hoffe, dass sich im Match keiner verletzt.
Ich hoffe es natürlich auch, aber das wird wild.
Denkst, weil dass Okada dann im Dome gewinnen wird, wird ja wahrscheinlich klar sein.
Ja, gehe ich auch von aus.
Aber wann und ob willst du dann noch Okada gegen Danielson 3 machen? Ist das dann der Mainer bei All In nächstes Jahr?
Das ist halt die Frage. Also ich denke, klar, theoretisch so, wenn man nach Wrestling-Logik geht, würde es ja dann 1-1 stehen, man müsste ein drittes Match machen. Ich glaube, ich fände es sogar besser, wenn es kein drittes Match geben wird, weil so wie das jetzt läuft, wäre die Story eigentlich abgeschlossen, egal wer von beiden. Also wenn Danielson gewinnen sollte, was ja nicht passieren wird, dann ist es ja sowieso ausgelutscht oder dann ist es sowieso vorbei, weil Danielson ja zweimal gewonnen hat. Aber auch wenn Okada gewinnt, hat Okada ja eigentlich sein Payback. Und selbst obwohl Danielson gewonnen hat, ist es ja eigentlich auch eine Payback-Situation für Danielson, weil er halt verletzt wurde zweimal. Mhm. Das heißt, dieses Match ist quasi das Rubber-Match. Und das heißt, es braucht eigentlich kein drittes Match.
Jo.
Und wie willst du dann ein drittes Match nochmal erzählen? Klar steht 1-1, aber eigentlich macht das keinen Sinn. Das heißt, ich glaube, ich fände es besser, wenn das Match das letzte Match werden will, also selbst wenn Okada gewinnt. Ich glaube, das würde mir persönlich am besten gefallen.
Ja, komplett.
Ich habe da ja schon drüber geredet bei der Forbidden Door Review, als es das erste Match gab, dass ich eigentlich gar kein Rematch sehen will und dass es so allein stehen sollte. Aber so wie du es jetzt erzählst, macht dann ein zweites Match natürlich Sinn, weil beide irgendwie eine Redemption wollen.
Jo.
Und dann ist es, glaube ich, okay, wenn das jetzt dann das finale Match wird. So macht es, glaube ich, am meisten Sinn. So würde ich mir dann auch wünschen, irgendwie.
Auf jeden Fall.
Aber wenn es ein drittes Match geben wird, nehme ich das natürlich auch. Also ganz so ist es jetzt eigentlich, das ist halt Okada gegen, also das erste Match ist halt, war halt schon ein ganz klarer Match of the Year Contender, ne?
Mhm.
Und ich denke, das zweite wird dem, könnte das sogar noch übertrumpfen. Also ich hab Bock drauf, es wird richtig geil, glaube ich. Dann im Tokio, Danielson auch im Tokio-Dom. auch hier ein geiler Tweet von Strigger dazu. Ich glaube, es war Strigger, der da gesagt hat, ja, es wird dann Final Countdown geben, aber wenn es New Japan ist, werden wir es nicht zu hören bekommen, weil er drüber gedappt wird.
Ja. Nee, das war auch Joseph Montesillo, glaube ich.
Stimmt, das war auch Joseph M. Ja, richtig geil. Hab ich Bock drauf. Gib mir das Match halt. Also, Danielson im Tokidom, ja, let's go.
Ja, das ist, er twitterte nämlich, gonna be hilarious when Dragon used the final countdown at the dome and but they mute the music on the stream to avoid paying for it.
Ja, genau.
Und, ich sehe die Kommentare zu dem Tweet.
Ja.
Mark Pickering, der Noah-Kommentator, der ja auch ein bisschen, naja, sehr, sehr Mark ist, schrieb auch direkt, ja, der soll dann doch lieber nach Ariaka am 2.1. kommen, anstatt zum Tokyo Dome.
Ja, ist klar. Ja, komm.
Mhm.
Ist gut. Uff, ey.
Eieiei. Und, hab ich mega Bock drauf und, let's go.
Ja, Mann.
Dann das drittletzte Match. Super Junior Tag League 2023 Finale. Catch to Two. Francesco Akira und TJP trafen auf das House of Torture. Sho und Yoshinobu Kanemaru. Ja. Das Match war gut. Bis, also zum Beginn des Matches war natürlich House of Torture fick scheiße. Und dann waren die relativ zügig weg. Dann gab's einen Ref-Bump und dann kamen die wieder. Ja. Und das war sehr nervig. Und das Match war bis dahin sogar gut, weil Sho und Kanemaru einfach gute wrestlerische Heels waren in dem Match, bis zu der Eingriffsscheiße.
Ja, ist richtig.
Nur das Match war voll okay, aber dann hast du halt diese House of Torture-Scheiße und es zieht halt komplett runter. Aber da muss man sagen, Oleg Baldwin, MVP.
Ja.
Er schnappte sich dann nämlich
Dick Togo.
Dick Togo und hat ihn dann einfach aus dem Ring getragen, aus der Halle. Und Jeff Cobb stand daneben und war so, ja, let's go.
Ja, Mann, mega gut.
Obwohl ich die auch beiden so nebeneinander hab stehen sehen.
Ja.
Gib mir Oleg Baldwin gegen Jeff Cobb.
Ja, Mann.
Ich glaube, die können sich wirklich ein bisschen clashen, Alter. Ja. Du wolltest was sagen, ich hatte dich unterbrochen.
Ich fand's, find's ganz cool, da haben wir ja auch drüber gesprochen, dann privat, während wir die Show, also wir haben die ja zusammen live geguckt und dann uns darüber ausgetauscht. Und dass einfach Catch to Two quasi von der, was die Junior Tech Division angeht, einfach quasi von den Top Heels jetzt zu dem Top Face Team geworden sind.
Mhm.
Und das mochte ich ganz gerne, die auch ein echt ein gutes Babyface Team mittlerweile sind, wo die Crowd und sowas eigentlich auch echt hinter ist. Also das war schon eine gute Dynamik in Sachen Heel-Face-Verteilung.
Yes.
Ja, dann haben wir natürlich diese House of Torture Porn. Kack hat ein bisschen genervt. Show ist ja auch noch KOPW, ist mir dann klar geworden.
Stimmt.
Und ja. Ja, was war, also war schon nicht schlecht. War ganz, ganz cool eigentlich.
Ja, auf jeden Fall. Und, ja. Genau, Catch to Two haben das Ding dann gewonnen. Und dann kam die Bullet Club War Dogs raus, haben die kaputt gemacht, haben gesagt, ja, eure scheiß Pokale, wir besiegen euch trotzdem am 4. Januar, let's go.
Genau.
Dann gab es noch ein, zwei Moves, dann kam noch Callum Newman raus, hat die vertrieben und dann, genau, war's das. Und ich muss auch sagen, dass ich Catch to Two richtig gut finde. Ich hatte ja so ein bisschen mein Problem mit TJP eine Zeit. Aber der ist in der Rolle und in dem Team und ich finde ihn mittlerweile echt wieder gut.
Yes.
Und, PJ Perkins.
Ja.
Suicide. Boah, was der auch alles schon gemacht hat, ey.
Ja.
Suicide, Manic, Puma.
Nicht zu vergessen, der Sieger der Cruiserweight Classic.
Jo. Und, genau. Dann war es Zeit für ein Co-Main-Event. IWGP Junior Heavyweight Title Match. Hiromu Takahashi verteidigt seinen Titel gegen Taiji Ishimori, der nach langer, langer Verletzungszeit, der hatte, glaube ich, Schulter oder so durch.
Ja, irgendwie sowas, genau.
Im Match gegen Hiromu beim Best of Super Juniors.
Stimmt.
Ja. Dann das Match quasi wieder der beiden gegeneinander, nachdem Taiji Ishimori bei Destruction oder kurz davor wiederkam und Hiromu angegriffen hatte. Hat ihm noch zwischenzeitlich den DDT Iron Metal Heavyweight Title abgenommen.
So lustig. Er steht zwar hier nicht bei Cage Match und es wurde natürlich auch nicht announced in dem Match, aber zu wissen, dass quasi der Ironman-Title einfach im Co-Main-Event von der New Japan Show mitverteidigt wurde, ist einfach anders wild.
Komplett. Und,
Und die Ishimori kam ja sogar immerhin mit dem Gürtel raus.
Mhm. Aber Hiromu hat den nicht on camera genommen.
Nee. Leider
und,
nicht. Ja, zum Match. Muss ich sagen, ich fange einfach mal an. Es war nicht schlecht, aber es wirkt auch nicht so 100% rund perfekt irgendwie oder so, wenn du verstehst, wie ich das meine.
Nee.
Und es wirkt auch noch nicht, es wirkt so ein bisschen auch so von Ishimori-Seite, dass es noch nicht so ganz, weil er jetzt ja auch gerade jetzt wieder ist, also aus der Verletzung noch nicht so ganz alles, ne?
Ja.
So richtig wieder, also wie sagt man so, als ob so ein bisschen Ringrust quasi noch da wäre. Und ja, das hat, also wie gesagt, es war rein optisch alles nicht so schlecht, aber es hat auch nicht alles so 100% perfekt gepasst, so für mich, finde ich.
Nee, also ich habe das Gefühl gehabt, dass Ishimori noch ein bisschen Ringrust hatte, beziehungsweise noch nicht wieder fit, auch teilweise richtig fit war.
Und ja, genau.
Ich fand auch die 20 Minuten einfach zu lang dafür, was es war.
Ja, ist richtig.
Also ich muss auch sagen, Ishimori macht gute Matches.
Ja.
Ist aber jetzt auch nicht mein Favorite.
Das beschreibt es, glaube ich, sehr gut.
Ne? Also, Der ist auf der Karte, aber ist in der Regel immer was Solides am Start. Aber ist jetzt nicht, dass ich sage, oh geil, 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 geil. Sondern, ja, ist in Ordnung. Und, ja.
Du merkst ihm halt auch schon so ein bisschen an, dieses, der ist halt auch schon 40, ne? Das wollte ich sagen, ne? Also.
Sieht auch schon 21 Jahre.
Ja.
Ah, ist auch so krass, ey.
Also bei ihm merkt man das auch so ganz gut, dass so, dass dieses halt, weil er natürlich auch ein extra oder auch gerade zu früheren Zeiten, halt so zu Noah-Zeiten, schon einen sehr spektakulären Stil hat, das macht sich dann irgendwann halt auch körperlich bemerkbar, ne?
Seit wann ist der bei Noah raus? 2018, ne?
Ich glaube 2018, ne?
Guck gerade mal. Ja, 2018. Super, Best of Super Juniors war seine erste New Japan-Teilnahme. 2018 ist Best of Super Juniors.
Ja, genau, stimmt, sowas muss
genau, sein. Genau, der war dann noch bei Noah und bei AAA.
Ja, der war ja dann bei Noah raus, dann war der kurz so ein bisschen so einen kleinen USA-Run, sowas, auch mit PWG und sowas.
PWG und Impact.
Genau, und dann ist er ja zu New Japan gegangen.
War ja als, auch
neuer Bone Soldier. Ja, genau.
Da gab es ja noch das tolle Stable bei Noah Rattels.
Ja, genau, stimmt.
Und, genau, der ist jetzt auch schon 7 Jahre bei Dings.
Ja, krass.
7 Jahre? Nee, 5 Jahre. 5 Jahre. Und, genau, 5 Jahre ist jetzt auch schon da. Wild. In der Tat wild.
Ja, und dann, wie gesagt, das hat dann nicht so ganz für mich irgendwie gefunden. Also es gab schon deutlich bessere Matches zwischen den beiden.
Komplett. Also da stimme ich zu. Und ja, Hiromu hat dann gewonnen. Und dann hat er gesagt, ja, lass mich noch kurz ausreden, bevor das Licht ausgeht und mein Contender kommt, haha.
Ja.
Aber es wird nicht passieren, weil ich werde den Contender bestimmen.
Genau.
Und dann, Desperado, komm mal rum. Und dann El Desperado und...
Genau, der saß ja sogar im Kommentar.
Genau, das Ding ist nämlich bei Hiromu, das ist jetzt sein 5. Reign. Und der geht schon 305 Tage. Oh. Und die sind...
Der wird ja dann jetzt auch... Es gibt ja keine Verteidigung mehr bei Wrestle Kingdom, das heißt, das Jahr macht er ja auch noch voll.
Genau. Dann ist er nämlich bei Wrestle Kingdom genau ein Jahr Champion.
Ja.
Und das wird dann seine 8. Verteidigung wird das dann.
Ja.
Und ich weiß gar nicht, wo der Defense-Record liegt.
Chris Chan hat das, glaube ich, gesagt. Ich glaube, das ist der von Prince David. Aber, er hat, glaube ich, nicht gesagt, wie viel.
Ich guck gerade mal, ob ich das
auf die Schnelle finde.
David Matches. Nee, der Run war es nicht. Der hatte nur 5 Verteidigungen.
Vielleicht meint er auch die längste Regentschaft von David mit den 419 Tagen. Das weiß ich jetzt gerade gar nicht.
Ja, weil...
ja, der hatte alles nur 5 Verteidigungen.
Ja, 5. Genau, weil Dings hatte ja jetzt schon... in der Dings hatte er jetzt schon 7 Verteidigungen.
Genau, er ist jetzt geteilt mit Davids erste Regentschaft von Juni 2010 bis Juni 2018, also etwas weniger als ein Jahr. Die hat genau 7 Verteidigungen, damit ist er jetzt geteilt.
Aha.
Und den All-Time-Verteidigungsrekord hat... Ja, für eine einzelne Regentschaft kann natürlich auch sein, dass das Leica, also für Gesamt hat es wahrscheinlich Leica, weil der ja die meisten Reigns hat.
Genau, aber so hatte Dings jetzt 8 Verteidigungen, nämlich David in seinem ersten Run.
Genau, und Hiromu hat jetzt quasi ja genau die gleiche Anzahl.
Ja.
Und da auf jeden Fall geteilt. Und ja, es ist halt die Frage, was man jetzt halt geht. Also Desperado hat ja dann auch gesagt, so, ne, ja, ich hab noch einen kleinen Eingriff, noch eine kleine Verletzung, die ich auskurieren muss, da gibt's eine kleine OP. Aber für Wrestle Kingdom bin ich quasi wieder fit.
Jo.
So dass das Match dann halt gibt. Also nach meinem Gedankengang müsstest du jetzt halt hier dann wirklich so ein bisschen so diesen Trigger pullen und dann hättest halt wirklich Desperado endlich den, Der hat den ja schon zweimal, aber der hat ja auch zwei kurze Regentschaften, glaube ich, nur.
Genau.
Und muss ihm jetzt hier halt irgendwie den Titel geben, finde ich. Auch einfach, um ihn so ein bisschen so als das neue Junior Ace zu zementieren. Gut, wenn du jetzt halt natürlich für den Rekord gehen willst, noch weiter, dass er den halt bricht, dann muss Hiromu natürlich verteidigen. Dann ist ja die Frage, wer soll ihn denn dann halt besiegen?
Das ist die Frage.
Ja, außer er gewinnt halt und danach challenge ihn nochmal Master Wato und Master Wato gewinnt dann halt den Titel.
Mhm.
Aber ja, keine Ahnung halt, das ist so dieses, da haben wir uns ja auch schon 12.000 Mal drüber unterhalten, dieses Hiromu Junior Weight Booking da, das führt ja auch einfach zu alles zu nichts.
Nee, also dass du diesen Rekord jetzt da irgendwie wieder von jemandem wegnehmen willst, der nicht mehr da ist, kann ich irgendwo, okay?
Ja, okay, aber braucht es das eigentlich, weil Hiromu ist im Prinzip ja sowieso schon das größte Junior Heavyweight aller Zeiten bei New Japan und ja, da erinnert dieser Rekord jetzt auch nichts mehr dran, wenn man ehrlich ist.
Nee. Und,
von daher, keine Ahnung. Ob es das jetzt alles braucht. Dann wäre vielleicht der Moment einfach größer, wenn man irgendjemandem den Moment gibt, dass er halt Hiromu bei Wrestle Kingdom besiegt, weil,
ja, aber du, da hätte ich, also Desperado ist ein perfekter Gegner, vor allem für diese, für diese Dings einfach. Wie heißt ja, auch das?
Die Geschichte zwischen den beiden halt.
Genau, und auch für den Punkt an der Karriere mit diesem Rekord.
Ja.
Dafür ist es halt gut, aber da du hättest bei Dominion einfach Wato den Titel geben müssen und fertig.
Ja, sehe ich ganz genauso.
So, und dann
war es Zeit. Übrig.
Main Evento. Der IWGP United States United Kingdom Heavyweight Title.
Whatever you want to call it.
Will Ospreay verteidigt seinen Titel gegen Shota Umino. Und es hieß auch, wenn er das Match gewinnt, trifft er bei Wrestle Kingdom auf Jon Moxley.
Ja.
Und Bruder!
Holy ficken!
Was war das?
Das war... Ja, das war
die Zementierung von Shota Umino, dass er von den dreien ja dann doch der ist, in dem man wohl das meiste sieht.
Definitiv. Nach dieser Leistung vermutlich auch nicht zu Unrecht.
Ja.
Also meiner Meinung nach eine absolute Breakout-Performance für Shota.
Komplett.
Der hier einfach... Guck mal, es gibt ja so Sachen, zum Beispiel, ich mag zum Beispiel im Wrestling nicht dieses halt... gerade so gegen Matchende, was ja auch New Japan seit einigen Jahren viel macht, dieses wir spammen jetzt dann halt Finisher und dann wird irgendwie jeder nach 1 ausgekickt und irgendwann ist dann halt trotzdem vorbei. Aber hier hat das einfach voll gut funktioniert, dass einfach Shota immer weiter gekämpft hat, nicht aufgeben wollte, dann irgendwie aus der Hidden Blade rausgekommen ist, aus dem Stormbreaker glaube ich nicht, aber aus dem Oscutter. Dann auch Ospreay aus irgendwie so zwei, drei fetten Dingern nochmal rausgekommen ist mit starken Neil Falls und es dann immer noch so krass weitergeht. Also das Match war lang, ging 40 Minuten, aber ich hatte zu keiner Sekunde das Gefühl, dass es zu lang war, dass es sich zu sehr gezogen hat.
Der ist
sondern es einfach...
Also Shota ist doch auch einfach bei 1 aus dem Stormdriver ausgekickt.
Genau, Stormdriver war es der, genau.
Ja.
Und sowas halt. Und das hat aber in keiner Sekunde, manchmal hast du das ja auch gerade bei so langen Matches, dass du denkst, oh, ist jetzt dann aber irgendwie zu lang, zieht sich, das hast du hier irgendwie, zumindest ich, keine Sekunde lang.
War eher so dieses, was, schon 30 Minuten, als ich dir das geschrieben habe?
Genau. Und einfach ne, ein weiteres High-Class-Match von Will Ospreay, wo der ja dieses Jahr auch einfach eine Menge hatte. Und
der Wrestler der Welt, Fakt.
Will Ospreay ist der beste Wrestler der Welt. Du kannst nicht dagegen argumentieren.
Da müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Er ist einfach the GOAT gerade und gut ist.
Absolut. Und hat aus Shota nochmal das Beste einfach rausgeholt, der einfach nochmal abgeliefert hat mit dem. Viel Spaß. Wird wahrscheinlich auch 7 Sterne oder so kriegen.
Ja, also das war vor allem Shota. Ich hoffe, dass New Japan merkt, dass du was mit ihm machen musst.
Ja.
Und nicht erst in 5 Jahren, sondern jetzt.
Ja, ist richtig.
Weil, du, der ist, wie alt ist Shota? Shota 26. Du kannst nicht warten bis 40. Du kannst jetzt nicht noch 12 Jahre warten, übertrieben gesagt.
Ich hab da letztens drüber nachgedacht. Guck mal, gestern sogar noch, hab ich das geguckt. Shinsuke Nakamura, ne?
Ja.
Ist ja 2002, glaube ich, debütiert.
Ja.
Nee, oder 2003. 2002 oder 2003?
2003.
Genau, 2003. Der ist 2003 debütiert und hat 15 Monate später, 2004, hat der den Heavyweight-Titel gewonnen.
Ja.
Anderthalb Jahre später. Und du brauchst, also quasi, der wurde ja auch von Anfang an als so ein bisschen so ein Super-Rookie halt gehandelt. Gut, vielleicht ist es jetzt ein bisschen weit hergeholt von mir zu sagen und Shota Umino mit Shinsuke Nakamura zu vergleichen. Das will ich auch gar nicht sagen jetzt damit. Und ich will auch nicht sagen, dass das Shota ist, aber du brauchst mal vielleicht wieder so ein Ding, so, wo du so einen Shinsuke Nakamura-Trigger pulst. Vielleicht jetzt nicht sofort nach 1,5 Jahren, aber so nach 2 Jahren, oder also so ein schnellen, also verstehst du, was ich sagen will?
Ja,
klar. Dass man einfach mal so einen Raketenstart wieder einfach macht.
Deswegen hatte ich ja auch gehofft, dass Yota Tsuji den Titel da im Sommer von Dings gewinnt. Oder genau. Auch dasselbe mit Sato. Weil du musst neue Leute züchten. Du
musst besser jetzt als später.
Genau, weil wenn du es später machst, dann kann es nur in der Panik katastrophal werden.
Ja, richtig.
Wie Evil Fick Scheiße.
Ja, richtig. Ja, genau. Gutes Beispiel.
Ne, also, man hat gesagt, Evil muss was machen, aber man hat es dann in der Verzweiflung in Corona, und ich sag's, wie es ist, ohne Corona hätte man das mit Evil auch nie gemacht.
100%.
Also bin ich mir ziemlich sicher, weil dann wären die Leute safe. Auf keinen Fall gekommen, und so war ja eh keiner da.
Ja, richtig. Ja, ist so.
Deswegen, und wie gesagt, zum Match, Alter, das Shota hat dann an der Nase geblutet und dann, ja.
Auch relativ früh, glaube ich, sogar.
Genau, und sagt Chuck noch direkt, ja, die haben die Nase gebrochen. Und er war dann auch so. Das Krasse war, was ich nicht verstanden habe, das Einzige am Ende, so zum Ende hin, als Shota Osprey die Vorarms verpasst hat. Dass Red Shoes ihn da wegzieht und dann anfängt, Osprey auszuzählen, anstatt das Match zu beenden. Ja, das habe ich nicht.
Ja, stimmt. Ja, weiß ich auch nicht genau, habe ich jetzt auch nicht ganz gecheckt, aber ja.
Aber zum Ende kam noch Mox, hat ihn angefeuert und.
Genau, wo auch so, das war auch sehr cool, da hat man das ja schon ein bisschen aufgespielt. Mox kam halt, hat ihn angefeuert, wo auch Osprey so eine Sekunde war, so, Digga, was machst du hier, so, ne?
Und, also ich fand das so gut einfach, wie sie es gemacht
haben. Das war mega, also.
Also dieses Match, das war wirklich Chef's Kiss.
Ja, wirklich, ich habe das Einzige. Sorry, erzähl weiter zu Ende.
Ich hoffe jetzt einfach, dass man wirklich was mit Shota macht.
Ja, das Einzige, was das Match besser gemacht hätte, was ihm quasi 100% gegeben hätte, so ist es nur 99%, ist, wenn Shota gewonnen hätte.
Genau.
Das hat besser gemacht. Ich hab's auch ein bisschen gehofft, einfach so, ne, weil man weiß ja immer noch nicht so ganz, wie steht's mit dieser Personalie Will Ospreay. Und der Will Ospreay hat ja auch in der Pressekonferenz wieder so eine richtige Feier-Promo einfach abgehalten. Also wenn ihr die nicht gesehen habt, gebt euch die nochmal. Wo er auch gesagt hat, Junge, das ist jetzt deine Chance, hier das quasi New Japan an sich zu reißen. Der hat ja auch gesagt, du musst quasi, ich übergib dir diese Fackel nicht. Du musst die Fackel aus meinen Händen reißen und mich damit anzünden quasi, wenn du sie haben willst.
Ja, und sagst du natürlich auch, du, ich bin nächstes Jahr im März, bin ich weg.
Genau, ich bin so gut es geht weg. Das heißt, das ist jetzt, ich habe nichts zu verlieren quasi, aber du hast alles zu verlieren. Du musst mich besiegen. Ja. Du musst ja alles liefern. Hat jetzt quasi so ein bisschen damit auch nochmal, also so im K-Fab quasi angestachelt, so Junge, mach das besser aus, besieg mich. Und wenn du nicht 100% gibst, dann kannst du mich nicht besiegen. Also das war nochmal richtig, richtig stark, fand ich. Was das Match auch nochmal gerade so ein bisschen elevated hat, finde ich.
Ja, komplett. Und ich fand's auch so geil, wie er dann sagte, du bist nicht Okada, du bist nicht Naito, du bist nicht Tanahashi, du bist Shota fucking Umino, Junge.
Genau.
Let's go. Und
genau, let's go. Richtig, richtig fett. Ich hätte mich gefreut, wenn sie halt hier dann den Trigger putten und gesagt, okay, Shota gewinnt jetzt. Aber man hat dann für Wrestle Kingdom halt nochmal ein paar, logischerweise noch ein paar andere Pläne, deswegen finde ich es dann auch okay.
Ich hoffe, dass Shota für Wrestle Kingdom auch einen vernünftigen Plan hat und nichts tut oder ein egales Six-Man-Tag macht.
Eine, ich sage in Anführungszeichen, Befürchtung, weil ich noch nicht weiß, was passieren wird. Oder wie das dann gehen wird, ist, dass man halt die Young Lions, also die ehemaligen Young Lions, in irgendeiner Form zusammenpackt. Also quasi Shota, Narita, Uemura und Tsuji, dass die in irgendeiner Form
Foreign Number One Contender für KP.
Also, dass die in irgendeiner Form involviert sind. Also sei es Tag Team oder halt Four-Way oder was auch immer.
Funktioniert doch nicht, weil die auch alle quasi in verschiedenen Stables sind. Außer halt Shota und Narita, die machen halt nichts so.
Ja. Okay, Uemura und Tsuji würde dann nach der Show auch wenig Sinn machen im Team, das stimmt.
Ja.
Aber dass es da in irgendeiner Art und Weise irgendeine Involvierung von den vier gibt, weil... Ja, oder du machst halt Tsuji gegen Uemura wirklich im Singles-Match, das würde dann aber halt die anderen beiden so ein bisschen außen vor lassen. Die hatten ja auch ihr kleines Programm schon so ein bisschen, das heißt, die jetzt nochmal im Singles würde jetzt irgendwie auch nicht so viel Sinn machen, also Narita und Umino.
Genau.
Das heißt...
Die haben ja auch gesagt, dass die jetzt im Tag-Team zusammen antreten.
Wer, Umino und Narita?
Ja.
Ja, okay. Also vielleicht sind die dann da sogar, vielleicht gewinnen die auch die World Tag League, lol. Nee, ja, es ist interessant, was dann so passiert. Also, ich find's schade, vor allem nach den quasi letzten 6 Monaten, die jetzt hatten, wo sie jetzt alle zurückgekommen sind, oder die Zeit auch immer, wo sie jetzt sich dann etabliert haben, so langsam. Also, Tsuji ist ja relativ schnell etabliert worden, Narita, der jetzt schon seit einem Jahr wieder da ist, ist etabliert, Uemura ist dabei, und Shota ist dann jetzt spätestens nach dem Match etabliert. Wäre es halt schade, wenn die nicht auf der Wrestle Kingdom Card wären.
Ja, das Ding ist, Narita mit dem etabliert, weiß ich nicht.
Ja, klar.
Narita spielt ja kaum eine Rolle. Und
ja, ist richtig.
Es ist halt alles komisch, ne?
Ja, es ist halt alles komisch. Und ja, keine Ahnung, also wenn wir die jetzt random in irgendeinem Multi-Man-Tag-Match stellen, fände ich das auch ein bisschen schade. Und von daher, ja, mal gucken. Das Problem an der Stelle ist natürlich dann jetzt für solche Leute, Rescue ist nur noch ein Tag.
Ja.
Da, also, ich find's gut. Oder ist auch richtig, dass nur ein Tag ist, aber gerade für solche Leute, die können dann leider ein bisschen untergehen.
Du kannst es halt nicht mehr strecken.
Ja.
Das ist halt ein Problem.
Und aber ja. Schauen wir mal. Ja. Ich hoffe dann, dass das Beste. Match war, wie gesagt, endgeil. Ist sicherlich auch ein Ding, was jetzt gerade gegen Ende des Jahres, wo es dann noch ein bisschen eher hängen bleibt, aber so auch sicherlich auch auf irgendeiner Match of the Year-Liste relativ weit oben platziert. Vielleicht nicht so als Nummer 1, aber schon relativ weit oben, denke ich. Zu Recht natürlich auch. Es war halt freaking geil, ne? Machen wir uns nichts vor. Ja. Aftermath hat dann ein bisschen reingeschissen.
Ich habe da Stimmen zugelesen. Der Engel an sich ist gut. Problem ist die Person.
Ja, richtig. Ja, der Engel so, wenn es mit einer anderen Person gewesen wäre, wäre es, glaube ich, auch geil gewesen.
Weil das Ding ist, du musst überlegen, wir können darauf eingehen. Moxley war ja draußen und ist dann in den Ring rein, meinte Ospreay, du, wir beide Wrestle Kingdom, let's go.
Genau, Ospreay hat ihm quasi den US-Teil so vor die Füße geworfen. Hat auch so ein bisschen gesagt, du hast das Ding hier geholfen zu elevaten. Hat nicht Moxley sogar das Ding von Ospreay damals gewonnen in der einen Regentschaft?
Glaube, ich weiß es gerade nicht. Ich guck mal. Schauen. Nebenbei. Auf jeden Fall haben die gesagt, yo, let's go. Und,
nee, tatsächlich nicht.
So. Ospreay hat das Ding das erste Mal gewonnen gegen Sanada.
Nee, hat er nicht.
Nee. Und, jo.
Genau, die haben das quasi schon so ein bisschen klar gemacht und haben dann so, ja, Wrestle Kingdom wird 2, let's go.
Dann angegriffen von David Finlay.
So, Junge, so was machst du da, ja? So,
ja, das Problem ist halt, du, der hat gegen fucking Tama Tonga seinen Titel verloren letzten Monat.
Ja.
Hat jetzt nur gegen Tangaloa gewonnen. Und fängt jetzt halt an, die beiden da kaputt zu machen.
Will da die Ansprüche stellen.
Macht die beiden Titel kaputt. Also, ich muss sagen, sein Ding, den Beweggrund, den kann ich ja nachvollziehen.
Die fand ich auch, die Promo fand ich gut, ne? Er hat ja dann beide Titel gehabt. Sagt, bin hier irisch-amerikanisch quasi. In Irland sagen sie, ich bin Amerikaner, wirft den US-Title hin. In Amerika sagen sie, ich bin Ire, wirft den UK-Title dahin. Ja. Das macht ja auch Sinn. Das fand ich sogar ziemlich gut. So als Beweggrund. Aber es ist fucking David Finlay, Alter!
Ja, und
so halt, ne? Ja, wie du schon sagst, macht dann mit dem Hammer die beiden Gürtel kaputt. Dann war ja auch so ein bisschen klar, okay, ne? Man weiß, worauf es so hinauslaufen soll.
Genau, und macht die Gürtel kaputt und dann war das auch quasi vorbei. Und Ospreay hat dann gesagt im Backstage-Ding, yo, Moxley, Finlay, ich, Three-Way-Match um einen neuen Titel, und wenn New Japan den Intercontinental-Title nicht zurückbringen will, dann machen wir halt einen komplett neuen Titel. Let's go.
Und wie stehst du dazu? Also dieses quasi dann der US und UK, also UK war ja inoffiziell, aber die beiden Dinger weg und neuer Titel. Was ist deine Meinung dazu?
Gut, finde ich richtig.
Ja.
Weil so hast du dann dieses Länderding weg, sondern hast du wieder den IC-Title oder meinetwegen den, keine Ahnung, New Japan Super World Title, ich weiß es nicht.
Was auch immer.
Und das wird dann der World Heavyweight Title.
Ich find's auch gut, weil also dieses UK-Ding war ja sowieso nur so inoffiziell quasi von Ospreay, der hatte gesagt, ich mache halt UK draus, weil ich halt Engländer bin. Wobei ich sagen muss, dass der UK-Gürtel schon ziemlich geil aussah.
Oh ja. Es liegt ja auch einfach an der Union Jack-Flagge, ne? Also.
Ja. Ja. Ich find's gut, weil eigentlich hast du, der US-Teil wurde zwar schon jetzt wieder so über die letzten Jahre so ein bisschen elevated, aber eigentlich hat der keine Bewandtnis mehr, der US-Title, weil du hast ja quasi den Strong-Open-Wide-Title, der jetzt ja mehr oder weniger der US-Title ist. Mhm. Weil man das ja auch ein bisschen mehr pusht, etabliert. Das heißt, du brauchst beide Dinger, brauchst du nicht. Und da Strong ja so ein bisschen so dieses Alleinstellungsmerkmal ist für die US-Shows, finde ich okay, dass das bleibt.
Ja.
Und dann machst du halt einen neuen Titel. Ich fände es, glaube ich, sogar besser, wenn man sagt, okay, wir holen nicht den IC-Title wieder. Der hatte halt seinen Run Leave the Memories Alone quasi. Sondern genau. Was komplett Neues halt, den, keine Ahnung, IWGP International Title oder All-Atlantic Title oder NWA World Championship, was auch immer du halt da machen willst. Ja, find ich eine coole Sache. Das Problem ist ja so ein bisschen jetzt an der ganzen Sache. Es ist ja, also, es steht noch nicht offiziell wohl auf der Wrestling-Card, aber es ist ja quasi official dann gemacht worden von den Leuten. Es ist ein Three-Way. Ospreay, Moxley, Finlay.
Ja.
Das heißt, Ospreay ist ja wahrscheinlich auch weg im nach dem Januar.
Genau.
Das heißt, er ist dann im nächsten Jahr kein NJPW-Wrestler, so, Entschuldigung. Moxley ist auch kein New Japan-Wrestler. Das heißt, entweder wir haben wieder diese Kenny-Omega-Situation, dass der Titel wieder bei einem nicht New Japan Wrestler ist, was gerade für einen neuen Titel blöd ist. Oder wenn ein New Japan Wrestler den gewinnt, dann ist es fucking Finlay, der den Titel hält.
Ja.
Das heißt, du bist irgendwie in so einem leichten Worst-Case-Szenario, weil halt alles irgendwie blöd ist. Also, Finlay ist, der Titel wird zurück zu New Japan geholt, aber es ist halt Finlay, der es macht. Ja. Das ist halt dieser Beigeschmack. Gut, ich meine, an für sich ist ja Finlay auch eigentlich ein okayer Wrestler. Wenn du halt dieses ganze Bullet Club Shenanigans und diesen ganzen Kram halt weglässt, dann ist er ja eigentlich solide.
Genau.
Aber er ist für mich so nicht dieser Wrestler, der dann so einen neuen Second Main Event Title, Upper Midcard Title dann irgendwie tragen kann.
Ne.
Also das, was im Never Singles Title, ist dann schon das Maß aller Dinge für ihn. Also höher ist dann eigentlich schon wieder zu viel.
Ja, auf jeden Fall.
Und von daher, ja, gut, ich meine, er kann den Titel ja auch relativ schnell wieder droppen, was ja dann aber auch blöd ist, wenn er dann den neuen Titel direkt wieder droppt, also für den neuen Teil ist dann wieder. Deswegen ist es halt eine komische Situation irgendwie.
Mhm.
Und mal gucken, wie man es halt dann löst. Vielleicht trollt uns Ospreay ja auch alle und der verlängert bei New Japan, wovon ich nicht ausgehe, und er behält den Gürtel dann, aber...
Ich glaube naja. Ich nicht, dass der verlängert.
Also, der ist halt quasi mit einem Fuß ja schon mehr oder weniger in AEW drin.
Genau.
Und er braucht ja auch nicht, was soll er noch bei New Japan machen? Er hat doch alles geschafft, außer den G1 quasi gewonnen. Genau. Und, aber wer weiß, ob er den gewinnen würde, wenn er bleiben würde. Also du kannst ja nicht jetzt in der Prämisse sagen, okay, ich bleib bei New Japan in der Hoffnung, ich gewinne diesmal den G1.
Ja.
Weil dann kommt wieder irgendein Tanahashi oder ein Okada um die Ecke. Oder sonst irgendwer und sagt, ja, hallo, ich bin auch noch da. Von daher...
G1, let's go.
Genau. Und von daher, ja. Bleibt spannend. Und mal gucken, was dann so geht.
Jo, mal sehen. Aber wie gesagt, ich war gestern im ersten Moment einfach sehr sauer.
Ja, das hat schon ein bisschen abgepackt und hat auch so ein bisschen die Mut gekillt. So nach diesem Match, du warst auf so einem euphorischen Hoch, warst halt glücklich nach diesem geilen Match. Ja, und dann wird sie halt so ein bisschen vermiest.
Ja, genau. Und das war halt so ein bisschen schade, aber sonst ja. Was sagst du denn zur Show overall?
Ich fand's gut. Ich fand's eine gute Show. Die hat auch echt Spaß gemacht zu gucken, muss ich sagen. Ich find's aber gut, wir gucken nicht mehr so viele New Japan-Shows und wenn wir die gucken, dann sind die meistens alle wirklich gut.
Mhm.
Das muss man sagen, es war halt eine lange Show. Die ging auch, ich glaube, etwas länger als 4 Stunden.
Ja.
Ich glaube, so von 9 hat es angefangen bis kurz nach 1.
Ja, von, kann ich dir sagen, das ging von 9 bis, wie lange haben wir geschrieben? 9. So. Richtig vorbei mit allem war es um 14:45. Also die Show ging halt wirklich...
sogar ja knapp 4,5 Stunden.
Ja, fast 5 Stunden.
Sogar fast 5 Stunden. Das ist halt natürlich schon echt viel, ne?
Ja.
Das ist viel Stuff und die Undercard war halt auch egal. Dadurch, dass du halt aber dann halt noch quasi 5 große Top-Matches hattest, also Finlay gegen Tangaloa jetzt mal ausgeklammern, weil es halt lahm war, nee. War es immer noch was gut, also kann man auch die egale Undercard ein bisschen drüber hinwegsehen. Bei Cashmatch steht es jetzt bei 8,39 Punkten und ich finde, 8 Punkte ist dann durchaus legitim. So 8,5, also 8 mit Tendenz zur 9 hin, finde ich dann schon fair.
Ja, finde ich auch. Genau, finde ich auch voll okay so. Und ja. Und
also war overall eine gute Show und ich denke auch ein gutes... Naja, das hört sich jetzt falsch an, aber ein gute Go-Home-Pay-Per-View zu Wrestle Kingdom quasi.
Ja, genau. Also, vielleicht macht man noch hier diese New Japan Road-Dinger, die du immer vor Weihnachten machst, in der Cocoon Hall, 2 Dinger. Mal gucken, ob da noch was läuft.
Ja, und, stimmt.
Ja.
Ja, aber doch overall würde ich schon sagen, kann man schon sagen, es war eine gute Show hier. Die letzten die großen Weichen wurden jetzt gestellt für Wrestle Kingdom. Wir haben quasi ein Junior-Title-Match. Ja. Wir haben das große Rückmatch Okada gegen Danielson. Wir haben ein Junior-Title-Match. Wir haben dann den Freeway um den neuen Titel. Es ist halt viel, viel, viel halt drumherum passiert.
Genau, es ist viel drumherum passiert. Das finde ich gut. Und, genau, finde ich gut. Machte Spaß. Let's go.
Ja, und wie ist denn jetzt so dein Hype-Level oder wie sehr hast du Bock auf Wrestle Kingdom?
Ja, wie soll ich sagen, das Ding ist, die Card sieht ja mit Danielson, Okada, Sanada, Naito, Zack Tanner vermutlich, dem Junior Tag Team Title Match, dann haben wir ja noch das normale Tag Team Title Match mit Bishamon gegen die Sieger der Tag Team League, und dann halt Osprey gegen Finlay gegen Moxley. Du hast schon gute Matches. Ich bin gespannt. Ich habe auch Wrestle Kingdom tatsächlich frei. Freue ich mich auch drauf, das dann live in Ruhe zu gucken und so. Und dann auch mit allen Leuten zu schreiben. Das wird super. Das Ding ist halt, man muss halt gucken, in was für eine Richtung willst du gehen? Wird Naito den Titel von Sanada holen? Wird er ihn nicht holen? Und ich glaube, New Japan ist wirklich, ich sag mal, sehr böse. Sie sind sehr drum bemüht, alles darum zu tun, dass sie mehr Leute in den Dome ziehen als Naito, als Muto.
Ja, ich glaube, das ist ein guter Punkt. Ich glaube, das ist schon so ein Faktor, dass man das halt, ja, das glaube ich auch, ja, auf jeden Fall.
Und ich glaube, da ist halt das Ding, dass sie da halt wirklich hinterher sind und gucken und wollen und ich hoffe, dass ihnen quasi das Genick bricht, weil die das quasi ums Verrecken quasi wollen.
Ja, also man merkt schon, also ich glaube, man hat auch schon gemerkt, dass halt dieser Hype halt vorbei ist, wie er noch halt vor einigen Jahren war.
Ja.
Ich weiß gar nicht, wann das angefangen hat. Wahrscheinlich so mit der Pandemie oder so, ne?
Ja.
Dass man da halt nicht mehr diesen Drive hat und diese Selbstverständlichkeit wie vor ein paar Jahren. Und dass man jetzt halt merkt, okay, man muss sich halt bemühen, um schon was abzuliefern.
Mhm.
Nur ist halt die Sache, man muss halt aufpassen, dass man sich nicht zu sehr reinsteigert und dann auf die Nase fällt, weil man zu viel will.
Genau.
Das ist ja basically das, was du jetzt auch gerade gemeint hast. Und ich habe es jetzt gerade nochmal anders gesagt.
Ja, aber ist ja voll okay. Nee, es ist ja so.
Ja, das kommt so mit so rüber. Auch, das wird mir jetzt gerade erst klar, dieses Muto Retirement, das war ja dieses Jahr, das fühlt sich schon so an, als ob das so eine Ewigkeit her wäre.
Ja, es war Anfang des Jahres.
Ja. Im Februar, glaube ich, ne?
Ja.
Ja, das fühlt sich an wie so eine Eternity schon.
Ja. Du, man muss gucken, was man draus macht.
Ja.
Ich bin gespannt.
Im Endeffekt ist es ja auch immer noch Wrestle Kingdom. Das ist halt so ein Ding, ne, dass Wrestle Kingdom halt geil wird, das ist auch immer ja so ein No-Brainer eigentlich.
In der Regel, ja.
In der Regel, ja. Nur es ist halt, Wrestle Kingdom läutet ja, es ist ja nicht der Anfang des neuen Jahres, aber es läutet ja immer quasi das neue Jahr an von New Japan.
Genau.
Und es ist immer ja so die Frage, was man halt, wie gesagt, Wrestle Kingdom ist geil, das ist halt Standard, das setze ich ja voraus. Ne? Das ist jetzt nichts, wo ich sage, oh, halt Überraschung, Wrestle Kingdom. Genau, das ist jetzt ja nichts, dass ich sage, oh, Überraschung, Wrestle Kingdom war gut, sondern Wrestle Kingdom ist immer gut. Das ist halt die Blaupause. Und es ist halt dann an New Japans Job, darauf aufzubauen und dann halt, dass der Rest des Jahres halt auch gut wird. Das ist halt das Goal halt.
Genau.
Und da bin ich halt mal gespannt, wie es dann halt in diesem Jahr, weil dieses Jahr wird wieder interessant, nächstes Jahr wird wieder interessant. Osprey vielleicht weg. Osprey ist weg und da wird nochmal ein bisschen Umschwung kommen. Das heißt, wer weiß, wer noch New Japan verlässt, wer neu dazukommt. Das heißt, da muss auf jeden Fall, man muss jetzt mehr auf die neuen Leute auch setzen und so weiter halt. Und ja, mal schauen.
Mal sehen. Also, genau, da muss man halt gucken, wie man es macht, was man macht. Und, ja.
Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich werde es auch auf jeden Fall gucken.
Ja, gucken sowieso. Das ist ja ganz klar. Und, genau, mal sehen, wie man es macht, was man macht. Gut, dann würde ich nämlich sagen, dann wären wir ja quasi fertig.
Korrekt.
Und, ja, wobei eine Sache noch.
Ja, bitte.
Die wir hier noch am Ende reinwerfen können.
Ja.
Kazuchika Nakajima ist nun bei All Japan.
Yes.
Das muss man gerade mal so festhalten.
Korrekt. Heute war auch das Ziel. Hast du schon das Ergebnis gesehen?
Nee, du?
Ja, ich hab's eben, gesehen.
Und? Wurde gewechselt?
Yes. New Champ.
New Champ.
New Champ und am 31.12. gibt es Nakajima gegen Kento Miyahara.
Ja, gib mir. So.
Geil. Vielleicht schaffen wir es ja sogar, die Show auch zu gucken und vielleicht können wir drüber sprechen.
Mhm. Und, jo, mal sehen. Ja, und dann würde ich sagen, das war's von uns.
Korrekt.
Und dann bis dahin. Tschüss.
Ciao.
I'm not finished yet. I'm not leaving till everybody gets these hands.
Finde mit Miriam Junge Antworten auf die wichtigsten Fragen.
Tut mir mein Leben, so wie es gerade ist, wirklich gut?
Und arbeite an persönlichen Antworten.
Was ist der kleinstmögliche Schritt, um in die entsprechende Richtung zu gehen?
Ordnung im Kopf. Gelesen von Miriam Junge. Ein Audible Original Hörbuch. Jetzt hören.